Herzlich willkommen zur 48. Folge von Your Feierabend Bier. Und Ole und Max, die gucken mich hier schon verdutzt an, weil die haben diesmal gar keine Ahnung, worum es gehen soll. Ich habe diese Folge vorbereitet. Für den Inhalt habe ich die Konsequenz zu tragen. Und Ole und Max sollen heute so ein bisschen Pro und Contra vielleicht wiedergeben, aber das werden wir im Laufe des Spiels, wollte ich gerade schon sagen,
herzlich willkommen, aber muss ich Angst haben?
Also, zur Person Ole im Moment, wir nehmen um 18.21 Uhr auf, er muss innerhalb von anderthalb Stunden irgendeine Nahrung zu sich genommen haben, ansonsten wird er sehr wütend, denn, und da wird dieses Thema etwas besänftigen, glaube ich.
Wir reden über Essen?
Korrekt.
Also ich übernehme keine Haftung für irgendwas, was hier jetzt kommt. Also aber wir sind komplett im Dunkeln. Aber Jonas,
selbst das Bier kommt von Jonas. Also wir sind hier komplett in fremder Hand und ich habe wirklich Angst. Ich hatte schon, als ich hier hingefahren bin, am Fahrrad Schweißausbrüche. Ich weiß nicht. Zunächst einmal, weil es heute fast 20 Grad waren und wir haben wieder Sommer. Ich habe auch schon mein Sommerhemd an, aber jedenfalls, ich dachte, was kommt da auf mich zu? Wir haben hier so ein belgisches.
Ja, komm, dann lass ihn doch jetzt mal.
Hilfe.
Ja, erstmal Prost, ne? Ja, also, ich habe ein belgisches Bier, das werdet ihr im Laufe des Abends, des Podcast-Abends hier halt noch wissen, warum ich auch ein belgisches Bier genommen habe. Erstmal Prost, wieder über die Distanz wird angestoßen. Ich mach mal hier an der Tischkante.
Ja.
So.
Prost.
Prost. Oh, aber eine sehr, sehr schöne Farbe. Wir gießen das jetzt immer ein.
So. Und jetzt fangen wir mal an. Erstmal seid ihr hungrig.
Natürlich.
So, und wenn ich weiß, wenn ich die Bilder jetzt auflege, dass Ole das Wasser im Mund zusammenläuft.
So. Ich hab so keinen Bock.
Ich muss einmal, so. Ihr hört mich vielleicht jetzt einmal schlecht, aber ihr hört mich bei den anderen. So, jetzt einmal. Einmal hier.
Zack. Wie kann man so ein schlimmer Mensch sein? Weißt du was, Jonas? Du bist einfach. So. Du kommst in die Hölle. Kommst direkt in die Hölle.
Ole und Max, beschreibt einmal, was ihr da seht. Das ist jetzt wirklich wie eine Schulstunde hier ungefähr.
Ole hat schon die Stimme verschlagen, deswegen fange ich mal an. Also Jonas hat jetzt hier auf dem Tisch, der in der Mitte von uns steht, 4 A4 Papierblätter ausgelegt, auf denen jeweils ja, Schokoladenverpackung von 4 berühmt-berüchtigten Schokoladenmarken.
Die Marken sind. Könnt ihr nennen, weil um die Marken geht es heute auch teilweise.
Ja, also ich kenne soweit alle Marken, also es ist ja einmal Lind, dann Ritter Sport, dann Milka Alpenmilch und wohl die Schogettenmarken.
So, Ole, was ist deine Lieblingsmarke davon?
Ich sehe ein breites Grinsen.
Die Zunge tänzelt schon im Mund.
Also ich finde, Milka macht die beste Schokolade. Aber was so unterschiedliche Geschmacksrichtungen angeht, haben die ja nicht so viel im Angebot, was mir schmeckt. Deswegen finde ich da Rittersport deutlich besser. Lind bin ich nicht so ein Fan von und Schogetten auch nicht so.
So. Welcher von den 4 produziert fair und sozial?
Milka ist ein großer Konzern, Mondelez oder so, garantiert nicht. Aber ich weiß, dass sie so ein Programm haben, von Höfen nicht größer als 60 Kühe und so. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass da die Milch auch, naja, weiß ich nicht, aber es geht ja eher um den Kakao als um die Milch, weil die Milch ist ja meistens etwas fairer produziert als wahrscheinlich der andere Rohstoff. Und ja, ich glaube, ich schätze mal keiner.
Ja, so. Ich muss mich da anschließen. Also natürlich, wenn man so gefragt wird, ist man direkt skeptisch. Vielleicht haben die das beste Marketing betrieben, aber am ehesten würde ich vielleicht denken, Rittersport nicht. Aber ich glaube auch, alle haben hier, ja, ich sag mal, ja auch ein bisschen Dreck am Stecken.
Da ist eure Spürnase sehr gut, denn keiner von diesen Schokoladenherstellern zahlt irgendwie faire Preise oder sonst irgendwas. Die sind aber sie sind trotzdem ihr erfolgreichsten. Und ihr seht jetzt Schokolade und ihr werdet nachher noch Schokolade essen. Und zwar Schokolade, die heute rausgekommen ist. Und das ist die, man kann schon sagen, erste fair produzierte Schokolade in Deutschland. Der Kakao kommt aus der Elfenbeinküste, aber um die, warum die fair produziert ist, darum soll es heute gehen.
Also ich bin gespannt.
Und es soll schon einen journalistischen Ansatz heute haben. Es geht um die Kakaoherstellung, die Produktion insgesamt und warum es wirklich so ein massives Problem ist, dass hier Milliarden mit Schokolade verdient wird, aber die Bauern in vor allem der Elfenbeinküste und Nigeria quasi fast verhungern und weit unter dem Existenzminimum leben. Und die Schokolade gibt es jetzt noch nicht. Da komme ich gleich zu.
Ich möchte jetzt Schokolade haben.
Kriegst du gleich. So, aber erstmal, was würdet ihr sagen, was ist jetzt so das Schlimmste, was ihr denkt, worauf es gleich, was bei der Kakaoproduktion so ankommt?
Ole von Mann.
Ich schätze, dass da auch teilweise halt nicht nur Erwachsene arbeiten, sondern vielleicht auch mal ein paar Kinder, die dann da die Bohnen ernten.
Einmal zum Ablauf hier. Also Ole fängt jetzt an. Du nennst jetzt das erste Beispiel und ich äußere mich gleich dazu. Also dann mach mal weiter.
Die dann die Bohnen ernten müssen und das wahrscheinlich nicht zu so einem guten Lohn und wahrscheinlich sind die nicht krankenversichert, haben keine Sozialversicherung, keinen Anspruch auf irgendwas und ich schätze mal so ungefähr wird das dann in dem Worst-Case-Szenario aussehen.
Ja, da liegst du vollkommen recht. Die Kinder wurden und werden als Arbeitskräfte schon als Kleine verkauft und richtig als Sklavenhandel wird es dort betrieben und die werden dann an einen Dienstherrn von zum Beispiel teilweise von ihren Eltern verkauft, weil die halt überleben wollen irgendwie. Und dieser Dienstherr zahlt den Kindern keinen einzigen Cent und die Kinder werden dann halt unter menschenunwürdigen Bedingungen dort dann auch untergebracht und müssen dann halt in der Hitze dann diese schwere Arbeit der Kakaobohnenernte halt durchführen. Insgesamt sind in der Elfenbeinküste, das war jetzt aus einer Dokumentation Rotten, verdorben, auf Netflix. Da habe ich die meisten Sachen teilweise her, das war wirklich eine fachkundige Dokumentation, die vor allem diese schwarze Kakaoernte halt auf den Korn genommen hat und 1,3 Millionen Kinder allein in der Elfenbeinküste sind an dieser menschenunwürdigen Produktion beteiligt. Ich muss mal gucken, was ich noch habe. Das ist auf jeden Fall, Kinderarbeit alleine ist schon schlimm genug. Und man kann sagen, in der Kakaoindustrie herrscht moderne Sklaverei. Und das ist teilweise einer der größten Kritikpunkte, die man an diese großen Konzerne geben kann. Weil diese haben wirklich eine sehr, sehr große Macht und könnten das von jetzt auf gleich verhindern. Max,
deine nächste. Also ich weiß nicht, ob du möchtest, dass ich darauf eingehen soll.
Nö, also du kannst gerne auch schon was
machen. Weil sonst hätte ich auch einen Aspekt. Und zwar habe ich in einer Dokumentation über die Produktion von Gummi, vor allem von Autoreifen, gesehen. Da herrschen scheinbar auch, zumindest in manchen Teilen, ähnliche Zustände. Und da ist mir besonders in Erinnerung geblieben, dass die Umgebung um die Bäume, Gewächskakao auf Bäumen.
Kakao wächst an Bäumen.
Wenn ich das jetzt mal vergleichen kann zu diesen Bäumen, woraus dieser Gummibasisstoff gewonnen wird, entschuldigt meine Unkenntnis hier in Biologie und Chemie, aber Kautschuk, genau. Und darum herum werden halt alle anderen Pflanzen vernichtet mit allen möglichen Giften. Ja, und ich schätze mal, auf solchen riesigen Kakaoplantagen wird auch alles andere getötet.
Genau.
Um maximale Effizienz zu gewährleisten für die Kinderarbeiter und um keine Schädlinge an den jeweiligen Bäumen zu haben.
Ich kann jetzt einmal chronologisch vorgehen, wie ich mir alles aufgeschrieben habe. Also erstmal, der meiste Kakao weltweit kommt aus Westafrika, aus der Elfenbeinküste oder Nigeria, wie ich schon erwähnt habe. 40% weltweit kommen dort her und Kakao macht in den Ländern 15% des BIPs aus. Das ist schon mal...
15?
15.
Okay.
Dann ist mir ein erstaunlicher Satz aus dieser Dokumentation hängen geblieben. Und zwar hat ein Kakaobauer dort gesagt, wir essen keine Schokolade. Wir tun das hier und sagen, Weiße essen das, aber wir wissen nicht, wie man es isst. Also die haben noch nie zuvor Schokolade in ihrer fertigen Form gesehen, sondern müssen quasi für einen Hungerlohn dort den Kakao ernten, verkaufen den nach Europa oder nach in die USA, weltweit, zu den großen Herstellern, aber bekommen halt nie zu sehen, was da wirklich raus wird. Und für die ist es quasi auch ein Unding, da nachzufragen, was da daraus also wirklich passiert. Die Bauern verdienen weniger als $1 insgesamt
pro Kilo. Okay, okay.
Ja, womit ich mich bei sowas immer schwer tue, aber man muss ja auch immer das Preisniveau in den Ländern zugrunde legen. Also das ist ja nicht...
Da komme ich ja gleich.
Du kannst ja nicht von einem Dollar da nicht mal eine Flasche Cola kaufen, sondern du kannst ja von einem Dollar da schon deutlich mehr bezahlen in den Ländern als jetzt.
Genau.
Ist wahrscheinlich trotzdem noch viel, viel zu wenig, aber diese Vergleiche, die gefallen mir immer nicht so, weil man muss auch das Preisniveau in den Ländern beachten.
Ja, also der Kakaopreis wird halt an der Londoner Rohstoffbörse, an der Londoner Börse wird der Rohstoffpreis festgelegt. Mhm. Das ist der sogenannte Farmgate-Preis und der soll halt eigentlich das Existenzminimum sichern. 2018 hat dieser Farmgate-Preis 750 CFA Franc, also elfenbeinküstische Franc, betragen. Da waren dann pro Kilogramm $1,34 eingetragen. An einem Kakaobaum, so zur Schätzung, wächst ein Kilogramm.
Das wäre jetzt so meine Frage gewesen, wie viel Arbeitsaufwand steckt hinter so einem Kilogramm?
Ja, und die Bauern verdienen halt im Durchschnitt keine $200 im Jahr.
Mhm.
Und das ist auch, das ist dort auch gesagt worden, das ist unter dem Existenzminimum in der Elfenbeinküste?
Ja, in dem jeweiligen Land.
Ja, in der Elfenbeinküste ist. Also das ist...
An der Elfenbeinküste?
Ja.
Ja, ist okay.
Auf jeden Fall ist dort das sogar unter dem Existenzminimum. Somit hat sich die Frage teilweise bei dir ja geklärt, Ole, dass der Vergleich so ein bisschen... Weil das Existenzminimum ist schon auch in den Land höher als das, was die Kakaobauern dort verdienen.
Mhm.
Ja. Dann haben sie natürlich kein Geld, um Krankheiten zu bekämpfen. Das ist natürlich ein großes Thema, vor allem, weil es, vor allem jetzt Corona, teilweise Ebola hatten sie ja schon jede Menge. Und da ist halt auch immer so, es ist ein Teufelskreislauf und da kommst du ganz schwer wieder raus. Dann hatte ich ja schon das mit der Kinderarbeit.
Ja.
Und die Bauern haben halt nur einen Ausweg, immer mehr Kakao anzubauen und immer mehr Geld irgendwie zu verdienen. Und der Ausbau von diesen Flächen findet dann halt in geschützten Flächen meistens statt, Naturschutzgebieten, weil die Flächen, die haben, kosten erstmal für sie kein Geld und die Naturschutzflächen gehören zwar dem Land, aber dort wird einfach wild Kakao angebaut, weil es halt ungeschütztes Land ist. Teilweise werden Wälder komplett zerstört. Von 244 Naturschutzgebieten der Elfenbeinküste sind nur noch 44 da. Und insgesamt findet dort eine massive Naturkatastrophe und halt ein Waldsterben statt. Und das ist natürlich, was auch in unserem Interesse halt nicht sein kann, weil wir vor allem hier in Deutschland und in der EU versuchen, den Umweltaspekt ziemlich hoch zu hängen. So, Ole, gibt es irgendwelche Zwischenfragen?
Nee, ich bin da eigentlich recht mitgekommen, was du gesagt hast.
Ja.
Natürlich ist es immer, das ist ja dasselbe Thema, dass man Probleme oft verlagert, dass wir sagen, wir sind so toll ökologisch, wir schützen unsere Wälder und so weiter, hier um die Haustür ist alles toll und diese landwirtschaftliche Urproduktion, die hat es bei Kakao natürlich nie in Deutschland gegeben, wird es auch nie geben, aber bei ganz vielen anderen Produkten wird dann ja einfach verlegt, also man sagt, wir machen hier schön Biotop, Bienen und so weiter, alles schön, und dann wird aber im Amazonasgebiet oder auch in den Ländern, die du jetzt beschrieben hast, brandgerodet und volle Pulle alles angebaut, also da kann man sich ja auch mal die Frage stellen, dass vielleicht nicht schöner wäre, wenn man selber diese landwirtschaftliche Urproduktion weiterhin kontrolliert, natürlich dann auch nicht abhängig ist von anderen Ländern, ist natürlich auch monetär ein Faktor, und vor allen Dingen auch das unter Kontrolle hat. Wenn man jetzt sagt, wir müssen jetzt alles reduzieren, wir dürfen jetzt eigentlich gar nicht mehr kostendeckend arbeiten hier, dann bricht das ja komplett weg und dann kommt es woanders her. Wenn man jetzt aber sagt, wir suchen uns irgendeinen Mittelweg und das bleibt sozusagen am Leben, dann hat man immer noch eine Kontrolle und kann immer kontrollieren, ob das auch umgesetzt wird, und man kann immer noch weiter kontrollieren, was in den Produkten auch überhaupt drin ist. Also das ist natürlich auch, ich glaube, ja, Kakaobäume, es sind ja Bäume, die sind ja recht widerstandsfähig, da muss man, glaube ich, nicht ganz so viel machen mit Pflanzenschutz, außer natürlich, wenn die angepflanzt werden. Ja, sicher, und ja, dass die Leute immer mehr machen, das ist ja ein Phänomen, das gibt es ja ganz oft, wenn die Marge kleiner wird, dann musst du mehr Masse machen. Das ist ja, gibt es oft.
Ja. Max, hast du noch irgendeine Frage? Oder?
Nee, gerade nicht. Also gut. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Ja, dann geht es jetzt auch noch zu einem sehr spannenden Punkt aus vielerlei Hinsicht. Also der Kakao ist mit harter Handarbeit, weil es gibt keine Maschinen dort. Okay. Alles wird per Handarbeit gemacht. Die Staude der Kakaobohnen wird geerntet. Die Kakaobohnen werden da rausgenommen. Das ist so ein bisschen Gelee-artig. Kann man sich das vorstellen. Die Kakaobohnen werden dann auf den Bananenblättern in der Sonne getrocknet und bekommen dann halt ihre Bräunung. Dann gibt es Zwischenhändler, die sogenannten Pisteure. Und diese Pisteure wollen natürlich so viel Kakao wie möglich kaufen für den günstigsten Preis. Klar. Also fängt da schon teilweise die Unterdrückung der Bauern an, weil Pisteure kommen halt nicht immer, sondern vielleicht einmal in der Woche. Und wenn du dann halt wartest, kann es sein, dass der Kakao teilweise schon zu alt ist, um den teuer zu verkaufen. Und da sind die teilweise gezwungen, den Kakao für einen günstigeren Preis an den Pisteur zu verkaufen, der dann gerade ankommt. Und
also, wenn ich eine Zwischenfrage stellen darf, also es ist nicht so, dass Kakao jetzt sehr, sehr rar ist, sondern also es gibt einen Konkurrenzkampf unter dem Bauern, der letztendlich sein Zeug los wird. Klar, das drückt
und, dann natürlich den Preis. Der Pisteur muss halt, es ist teilweise halt immer noch keine gute Infrastruktur, schlechte Straßen, und dann sagt der Pisteur, ja, ich brauche jetzt hier 2 Stunden, um bis zu dir zu kommen, ich möchte einen günstigeren Preis haben, und das drückt sofort den Kakaopreis auch wieder runter. Und dadurch werden die Bauern teilweise noch mehr ausgebeutet. Insgesamt muss er halt, das habe ich ja schon gesagt, viel günstig Kakao einkaufen und viel verkaufen, um Geld zu verdienen. Also eine größere Marge halt irgendwie zu bekommen. Und dann gibt es einen Satz, eine Aussage, wenn man halt Glück hat, wird man nur überfallen. Weil diese sind dort, wenn man als Pisteur arbeitet, lebt man da wirklich lebensbedrohlich. Du kannst, also der Pisteur ist ein angesehener Beruf, aber man weiß, der hat Geld. Und wenn der wirklich, die geben das bei den sogenannten Kooperativen, Kooperativen sind quasi größere Sammelstellen, wo die Pisteure dann die Zwischenhändler quasi hinbringen, sowas wie eine große Lagerhalle, ein Logistikcenter. Und die bereiten einen Export nach Europa und weiter vor. Und diese wenn die von den Kooperativen wiederkommen und den ganzen Kakao abgeliefert haben, haben die das Geld. Und es gibt ja nicht so was wie, es gibt teilweise schon Banken, aber man weiß ja nicht. Und die sichern das halt teilweise selber ab. Und dann wird man halt ziemlich oft überfallen, auch von richtigen Banden dort. Und meistens wird man, also die haben gesagt, in einem Dorf 2 oder 3 Mal im Monat wird da einer erschossen, weil er Kakao zu den Kooperativen gebracht hat. Das ist natürlich schwierig nachzuvollziehen, aber an sich kann man sagen, diese Kakaoindustrie ist ein blutiges Geschäft auf jederlei Hinsicht, und da guckt halt der Konsument in Europa bekommt da halt nicht viel von mit.
Nee.
Oder.
Ja, die werben dann schön mit Alpenmilch.
Ja.
Und den Kühen, die dann vorne drauf stehen, sicher, ne?
Und das ist halt eines der größten Probleme, dass die Konsumenten halt da nicht zu wirklich drüber aufgeklärt sind, was wirklich hinter den Kulissen, wenn man das so da sagen kann, halt passiert. Und diese Kooperativen kaufen halt von den Zwischenhändlern und bereiten den Export vor. Die Exporteure kaufen Lizenzen, um den Kakao zu transportieren an die großen Umschlagsplätze. Jetzt komme ich zu dem belgischen Bier, weil Antwerpen in Belgien ist der größte Umschlagsort für Kakaobohnen.
Mhm.
Und in Belgien sitzt auch der größte Kakaohersteller. Da komme ich gleich noch zu.
Wer ist das denn?
Wo haben wir den denn? Barry Callebaut, oder heißen die, oder Callebaut. Kannst du ja mal googeln, Ole. Da habe ich vor allem das sind diese großen 10 Händler, die den Markt dominieren. Und davon hast du noch nie was gehört.
Nee,
Callebaut.
Callebaut, genau. Das ist erstmal das Kakaogeschäft an sich in der Elfenbeinküste oder in Westafrika. Jetzt kommen wir zu dem Modell, warum diese Hersteller überhaupt so viel Geld haben.
Ja.
Und es gibt halt, man kann sich das vorstellen wie eine Sanduhr. Die Bauern, es gibt viele, viele, viele Bauern, dann gibt es die Zwischenhändler, das werden weniger, und dann gibt es die Kooperativen, das sind auch nochmal weniger, und dann gibt es halt diese, ja,
Ole? Also ich sehe gerade diese, der größte Hersteller, der wurde tatsächlich gegründet von Klaus Johann Jakobs. Und der hat halt nicht nur den gegründet, sondern auch Jakobs.
Jakobs Holding.
Also den Kaffee.
Also sowohl Kaffee und Kakaobohnen.
Ja, also ich sehe, das ist ja, der hat ja, ich dachte, der hat nur den Kaffee gemacht. Aber ja, der ist, glaube ich, recht dick im Geschäft.
Ja, und dick im Geschäft sind halt wirklich diese 10 Händler, die dominieren alles. Denn kaum einer geht gegen diese an, weil die halt den Markt bestimmen. 10 Händler bestimmen den kompletten Kakao- und Schokoladenmarkt. Das sind halt Barry Callebaut, Kagil und was war das andere? Glam, glaube ich, oder Olam heißen die. Noch nie gehört. Weil wirklich, das ist was ganz. Und das ist halt wirklich dieses Sanduhrprinzip. Hast du gerade so mitbekommen? Viele Bauern, dann Zwischenhändler werden weniger.
Ja, das ist ja das Prinzip, das ist immer so. Das ist ja nichts Neues. Also man hat ja oft in solchen Branchen Marktführer, und die haben natürlich dann auch die Möglichkeit, Preise zu diktieren.
Ja.
Eine fast schon Monopolstellung, muss man ja auch sagen. Aber ja, man hat ja auch immer die Möglichkeit, es ist natürlich kein perfekter Markt und so weiter und so fort, aber was ich immer, warum produzieren die denn noch? Das sollte einfach mal die Plantage dicht machen. Dann sollen sie mal gucken, wo die Kakao herkriegen.
Ja, es wird ja immer welche geben, die
weiter produzieren. Wer soll die Plantagen dicht machen?
Ja, das ist ja, man muss ja immer gucken, wenn man
wenn man die Kakao wer soll die
billiger machen? Verkauft, als man produzieren kann, dann musst du aufhören.
Nee, wenn du dann stirbst, funktioniert das halt nicht. Das ist ja das Problem.
Ja, sicher. Nur du hast ja nicht mehr Geld, wenn du dann weiter produzierst.
Ja, du kannst dich von jetzt auf gleich aufhören. Wie sollen die Leute leben?
Ja, sicher, hat man in den Ländern Probleme mit der Grundsicherung, und es gibt halt keine Grundsicherung und sowas, alles klar. Aber wenn du weiter an einem System festhältst, das halt nicht funktioniert, also wenn du unter deinen Produktionskosten Sachen verkaufst, dann kann es nicht funktionieren. Dann kommst du auch nicht aus dem Loch wieder raus. Man muss halt irgendwie.
Ja, aber das teilweise diese niedrigen Produktionskosten haben ja überhaupt erst dazu geführt, dass halt so Sklavenarbeit wieder teilweise eingeführt wurde. Weil Arbeitskräfte, die nichts kosten, helfen ja den einen Bauern, die überhaupt noch was zu verdienen daran. Und das ist natürlich. Du kannst diesen Ring nicht durchbrechen, indem die Bauern an sich sagen, wir produzieren nicht mehr.
Ja, oder für höhere Preise. Man muss ja irgendwie eine Möglichkeit
finden. Ja, die Preise werden denen ja diktiert. Du kannst ja nichts dagegen machen. der Farmgeldpreis an sich ist schon zu niedrig. Und dann der Preis, den dann die Pisteure zum Beispiel bei den Bauern abholen, ist auch schon zu niedrig.
Ja, wenn jetzt, ich sag mal, wir nehmen an, ich will es jetzt nicht irgendwie verniedlichen, aber eine Bauernfamilie, ich sag mal, eine Woche lang den ganzen Tag gearbeitet hat und fiebert auf diesen Pisteur-Termin hin, ja. Und die haben jetzt Oles Gedanken im Kopf. Ja, wir durchbrechen jetzt das System, wir fahren dann jetzt nicht mehr 1 Dollar pro Kilo, sondern 10.
Ja.
Dann kommt dieser Pisteur, macht auf dem Absatz kehrt und fährt ins nächste Dorf, ja, und verkauft es da. Beziehungsweise kauft es da ein. Und haben die eine Woche lang für nichts gearbeitet. Und diese Angst und vielleicht sogar nicht mal die Kenntnis über das System. Ich meine, wir haben gut reden, wir sind ausgebildet in diesen wirtschaftlichen Themen, zumindest aus unserer Weltsicht her ausgebildet. Da haben wir es immer leicht. Wir haben leicht reden. So, natürlich, dein Ansatz macht ja Sinn. So, wir kennen das ja nur so. Dir gefällt was nicht, hör auf, mach's anders. In dieser Position, diesen Luxus, mal eine Woche, ja, ich sag mal, nichts zu verdienen haben diese Menschen leider nicht.
Ja, man muss aber natürlich wissen, damals hatte man auch schon ganz viel Sklavenarbeit. Vor allem in England gab es natürlich viel auf diesen.
Was großen, meinst du mit damals?
Weiß ich nicht. So in der Anfang der Industrialisierung in England. Zum Beispiel hatte man auch Sklavenarbeit und teilweise oder diese Knechtschaft und sowas, das fanden die auch nicht ganz so toll. Und dann gab es da so ein tolles Wort, was die Leute irgendwann mal gemacht haben. Das war nämlich die Farm von dem Herrn Charles Boycott. Und ihr könnt euch, glaube ich, jetzt denken, was die gemacht haben. Die haben das ganze System boykottiert. Mhm. Also die haben halt, daher kommt das Wort natürlich.
Ja,
das jetzt habt ihr auch alle was gelernt. die haben halt einfach die Arbeit niedergelegt und haben es nicht mehr getan. Die haben sich alle zusammen abgesprochen. Die haben eine Revolution gestartet. Das war ja auch dann, das gab es dann natürlich auf ganz, ganz vielen Höfen und so weiter und haben es geschafft durch das, was sie halt im Prinzip verweigert haben, auch wenn sie dann kein Geld gekriegt haben natürlich, oder ja, kein Geld, irgendwie keine Ration gekriegt haben, haben sie es geschafft, das ganze System umzustürzen, weil nach 2 Wochen hat der Charles Boycott gemerkt, die ganze Farm ist nichts. Weil da hat ja keiner gearbeitet. Mein Getreide, das regnet nass, das fällt um.
Ja.
Keiner erntet mein Gemüse, ich habe keine Kartoffeln mehr. Keiner füttert mein Vieh. Und es muss halt einfach mal eine Organisation. Natürlich kann man das auch anders regeln. Man kann das von oben herab regeln. Man kann von oben Preise diktieren. Nur dann kommt es oft immer zu dem, dass wenn es Mindestpreise für Kakao gibt, wenn man dieses Instrument wählt, was ich für falsch halte, dann kommt es dazu, dass es eine Goldgrube ist. Das ist eine unglaubliche Goldgrube, das Kakao anzubauen. Dann gehört den Bauern 1, 2, 3 das Land nicht mehr. Dann kommen da irgendwelche Nachfolgerbanden, dann gehören einigen Banden das Land. Dann machen die da irgendwie einen Kakao minderwertiger Qualität, kriegen dann aber ihren Mindestpreis und dann wird das von den Banden dahin gebracht und die Bauern stehen genauso schlecht da, wahrscheinlich sogar noch schlechter, weil die von den Banden ausgeraubt werden und gar nichts mehr haben. Und die Banden stecken sich den Mindestpreis in die Tasche oder ein großer Konzern. Das wäre die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre, dass man erstmal Menschenrechte in den Ländern garantiert, dass man auch ein Streikrecht garantiert, dass man halt auch humanitär in die Länder geht, dass sie sich humanitär auch weiterentwickeln können und natürlich auch wirtschaftlich. Und dass dann die Leute von sich aus anfangen, einfach mal, also was passiert denn, wenn jeder Bauer zum Pisteur sagt, nee, ich will das jetzt nicht. Dann kriegt der Pisteur aber Schweißperlen auf der Stirn. Scheiße, ich habe ja das und ich habe noch den Kredit und oh, jetzt habe ich aber auch einen Liefervertrag mit der großen Lagerhalle, mit der Sammelstelle, die es für den Export vorbereiten. Ja. Der Name ist mir jetzt entfallen. Und jetzt habe ich den Termin und ich muss und ich habe ja meinen Vertrag, ich muss so und so viel die Woche abliefern. Scheiße, was mache ich? Ja gut, ich mache es für den Preis. Und
ja, ich glaube, dein Punkt ist recht gut rübergekommen. Allerdings finde ich, gibt es da mal eine massive Gefahr, diese Dinge zu romantisieren. Also dieses mit dem Herrn Boycott, dieser Farm, ist ja eine tolle Geschichte so. Da ist jeder direkt gerührt, haben sich die armen Schwachen mal gegen den großen Bösen aufgelehnt. Sowas hört man immer gerne, aber man muss ja beachten, dass die Faktoren leider natürlich ganz anders sind. Ich meine, so eine Kakaofarm, wie groß ist die? So riesig, schätze ich mal. Also teilweise, die arbeiten halt nicht alle auf dem gleichen Hof, sondern die arbeiten auf einer riesigen Fläche, haben wahrscheinlich keinen Zugang zu Elektronik. Also natürlich diese kleinen Modelle, diese sehr vereinfachten Modelle, was auch der Zweck von einem Modell ist, ist immer schön und gut, nur so funktioniert es halt nicht. Das wird nicht funktionieren, weil die brauchen auch mehr Bildung, da hast du ja auch gerade für plädiert. Nur ich finde es immer, es ist leider immer sehr leicht, mit ein paar kleinen Modellen zu sagen, hier mach das so und dann ist, ich sag mal, die Folge zu Ende. So, es ist natürlich für uns einfach, finde ich, nur schade.
Zu den Lösungsansätzen kommen wir ja gleich.
Das wäre ja mal interessant.
Ja, natürlich wäre es am besten, ich glaube, das ist ja auch der Lösungsansatz, wenn es Marken gibt, die es als Wettbewerbsvorteil nutzen, dass das fair produziert worden ist, und ich schätze, ich will jetzt zu der Schokolade hin,
ich will
die jetzt auch essen,
ja.
Dann, wahrscheinlich schmeckt die noch besser, weil man das vor allem mit einem guten Gewissen essen kann. Und so. Ich will die jetzt haben.
Ist der Schweinezyklus teilweise euch auch ein Begriff? Den gab es nämlich auch in der Kakaoindustrie.
Also ich bin Schweinebauer, das ist mir sehr wohl.
Und zwar wurde 2016 wurde mit mehr Anbau aus Asien gerechnet und spekuliert an der Börse halt. Der Preis ist gestiegen. Es kam allerdings nicht dazu.
Weil?
Nee.
Mehr Anbau aus Asien, mehr Masse, Angebot, Nachfrage, weniger Preis.
Hier stand der, die haben gesagt, der Preis ist gestiegen.
Aha.
Wahrscheinlich, weil, weiß ich auch nicht mehr. Aber da wurde halt gesagt, der Preis ist gestiegen. Es kam nicht dazu und deswegen ist die Blase geplatzt. Die haben sich verspekuliert. Der Preis ist um ein Drittel gesunken für Kakao. Viele Bauern in Westafrika haben natürlich darauf gehofft und haben noch mehr angebaut und haben den Kakao für einen noch günstigeren Preis zu verkaufen. Es gab ein Überangebot
und
der Kakao wurde noch günstiger als zu dem vorhergesehenen Preis verkauft. Um sogar 37% haben sie weniger verdient, als sie vorher vor dieser Spekulation hatten. Die Konzerne allerdings, diese 10, haben und auch die Großen haben halt diese Verspekulation gar nicht an den Konsumenten halt weitergegeben.
Natürlich nicht.
Ja, und es gab halt jede Menge, die Konsumenten haben halt nichts von dieser Krise mitbekommen. So, jetzt aber.
Ja, Jonas.
Tony's Chocolonely heißt diese Kooperation, dieses Gütesiegel, diese Organisation, die es jetzt gibt. Die versprechen 100% sklavenfreie Schokolade und sie bezahlen einen höheren Preis und vor allem jeder Bauer bekommt eine Identifikationsnummer. Also jeder Kakao kann nachvollziehen werden, wo er drin ist.
Ja.
Das kennt man ja vor allem aus dem Supermarkt mittlerweile. Jedes Fleisch kann ja nachvollziehen werden durch diese Nummer, die hinten drauf steht. Und insgesamt ist dieser Preis 40% höher als der Farmgeldpreis. Dann, Kalebo ist ja der größte Schokoladenzwischenhändler oder die größten 10 Händler.
Ja.
Da hat Tony Chocolonely versucht, mit denen zu kooperieren. Und die wollen jetzt nach und nach den Kakaoprozess transparent machen.
Also die Großen jetzt?
Erstmal nur Kalebo mit den Tony Chocolonely. Die haben halt eine Sorte selber im Angebot und jetzt kommt nach und nach kommen mehr da drauf. So, jetzt.
Jetzt ist der Moment der Wahrheit. Ja, Herr Jonas, wenn du aufpasst, können wir ja selber nochmal. Kann ich ja noch ein paar Fragen stellen. Und zwar, Preis ist natürlich dann auch für den Konsumenten immer eine sehr wichtige Frage. Ich meine, all die Marken, die du uns hier vorgelegt hast, gelten ja schon als eher teuer hier in Deutschland. Wir haben die Marken ja bereits genannt. Und ich sag mal, selbst diese Marken leistet sich ja nicht jeder. Es gibt ja auch immer die 59 Cent Tafel, wo wahrscheinlich noch weniger übrig bleibt. Aber jetzt
ja, also,
ist alles bereit.
Genau. ihr kennt, also ich zeige erstmal den Namen dieser Schokolade.
Ja.
Ist heute als exklusiver Partner und das ist erst die zweite Firma quasi, die mit in dieses Tony Schokoloni eingestiegen ist. Ja. Und zwar
Jokolade.
So. Hat das dann mit Joko Winterscheidt zu tun? Ja.
Jetzt einmal okay. Zuhören.
Schätze ich.
Ich habe das vor 3 Wochen bestellt. Heute ist das im Rewe offiziell zu kaufen und der ist halt als erster halt mit da drin. Und dann habe ich gelesen, dass jetzt ab Frühjahr Aldi als kompletter Markt da eingestiegen ist. Also wird Aldi bald eine eigene Schokolade auch rausbringen, die in dieser Organisation mit drin ist und transparent ist. Und wahrscheinlich, Aldi ist ja nicht blöd, die wollen sich daraus auch einen Wettbewerbsvorteil erhoffen.
Jetzt gib doch mal die Schokolade her. Ja. Aber jetzt fürs Protokoll, ich möchte die jetzt nicht essen, ich möchte gucken, wo die herkommt.
Ja.
Das sollte man ja jetzt können.
So, jetzt einmal aufkriegen. Ja. Zack. So, erstmal gibt es hier noch einen Brief. Da steht, ich kann einmal vorlesen. Weil Joko hatte, ich lese einfach vor. Was du hier in den Händen hältst, sind die 4 leckeren Sorten, ich habe jetzt nur eine für euch ausgewählt, leckeren Sorten meiner Jokolade. Das klingt erstmal nur wie ein witziges Wortspiel, ist aber in Wirklichkeit ein ernstes Thema und ein mir sehr wichtiges Anliegen, denn ich liebe Schokolade. Doch meine Freude daran wurde getrübt, als ich erfahren habe, wie katastrophal die Umstände auf vielen Kakaoplantagen in Westafrika sind. Moderne Sklaverei und illegale Kinderarbeit sind dort Realität und das Resultat der unfassbar ungerechten Kakaoindustrie. Mit Jokolade will ich gemeinsam mit dir und den vielen Schokofreunden da draußen dazu beitragen, dass das aufhört und die Welt Stück für Stück besser machen. Denn leckere Schokolade aus fairem Kakao ist möglich und sollte im Jahr 2021 Standard sein. Deshalb habe ich nichts dem Zufall überlassen und bin stolzer Partner der Tony's Open Chain. Das ist nämlich der offizielle Ausdruck dafür. Der transparentesten Art, Kakao zu handeln. Der Kakao in meiner Jokolade ist bereits zu 99,2% transparent und fair gehandelt. Das Ziel muss aber sein, 100% sklavenfreie Schokolade, egal von welchem Hersteller.
Ich frage mich, wie die das in der Herstellung machen. Wo kommen denn die 0,8 her?
Was du dafür tun kannst, ganz einfach. Je mehr Menschen die Hintergründe und unsere Mission teilen, desto näher rücken wir unserem Ziel. Also erzähl es weiter. Das ist Jokolade. Ich habe selber noch nichts davon gegessen.
Ich möchte jetzt sehen, muss jetzt doch irgendwie so einen QR-Code geben und dann sehe ich, wo die Plantage liegt und wo der Baum steht. Mhm. Oder?
Also ich sehe da, Jonas, dass...
Gib mal einmal ein... tonysopenchain.com. Da kannst du auf jeden Fall die Sachen sehen und da kannst du dann ja bestimmt auch herfinden, wo die herkommt. Ja, die ist auf jeden Fall Veggies, sehe ich hier gerade. Ich öffne mal.
Ja, ich gehe jetzt mal auf Tony Open Chain.
Ja.
Wie mache ich das jetzt? Weiter. Sehen Sie in 80 Sekunden, wie es funktioniert? Das musst du mir jetzt erklären.
Jonas, erster Eindruck?
Erstmal ist noch Alufolie. Das ist etwa, oder ist das Alufolie?
Oh. Dieses Stadionmäßige,
ne? Oh, das finde ich mal so schön. Also, das ist.
Jetzt ist ein Kunst. Es ist ein Bild mit drin. Hier steht, was ist denn die Open Chain? Das steht. So weiter fragen: Jokolade. Neugierig. Abbildung das. Also, ein QR-Code ist hier nicht drin. Nö. Steht auf jeden Fall hier direkt an dem Produkt, steht nicht drin, wo die genau herkommen.
Oh. Okay. Das habe ich mir jetzt aber schöner vorgestellt.
Also ich hätte auch gedacht, dass es...
Ich dachte, die zeigen jetzt hier die Farm und der hat das da geerntet.
Naja, mal aufbekommen hier. Oh, das sind Riegel. Bin ja mal gespannt. So, gehe ich einmal rum. Kann man jetzt ja eigentlich mit gutem Gewissen essen. Ich habe gar nicht gesagt, was es für eine Sorte ist. Ne? Das ist Coffee, Biscuits und Toffee.
Aha. Bitte. Also, kann ich mal das abbrechen oder kann ich die ganze Tafel nehmen?
Du hast Hunger, ich weiß.
Boah. Ich habe gehofft, da brechen zwei Stücke ab. Ja, okay.
Ich gehe jetzt auch einmal meine Tomis auf den Channel mal drauf, gucken wir mal an. An sich schmeckt halt wie normale Schokolade, ne? Auch so preistechnisch.
Das schmeckt genau ähnlich wie KitKat. Ne?
Mhm. Ein bisschen was hat das davon. Preistechnisch, klar, man bezahlt natürlich mehr bei den Kakaobauern. Also ist es natürlich nicht für eine Milka-Schokolade, die teilweise für 69 Cent hier angeboten wird, zu haben. Es gibt von Lindt dieses Okay Hello, das kann man damit vergleichen. Das sind auch unterschiedliche Geschmackssorten, zum Beispiel auch sowas mit Cookie Biscuit. Da kosten 100 Gramm 2,19 Euro.
Ja.
Hier kosten 100 Gramm 1,86 Euro. Heißt, Lindt kauft zwar den Kakao günstiger ein, hat aber eine unglaubliche Gewinnmarge da oben drauf.
Ja, da kann man auch ausgehen. Könnte ich noch so ein Stück haben, bitte? Ja. Also ich finde, ich finde das wirklich unglaublich lecker. Ich weiß nicht, ob das
dann das jetzt... Das ist das gute Gewissen, aber das ist lecker. Das ist das gute Gewissen. Also ich muss auch sagen, es schmeckt sehr gut. Ich sag mal, Klassiker wüsste ich es nicht, hätte ich wahrscheinlich auch nichts bemerkt, so muss man fairerweise dazu sagen. Außer, dass ich es tatsächlich so eine Riegelform so noch gar nicht kannte bei Schokolade. Aber ja, wichtig ist aber für mich jetzt, dass man jetzt sagt, okay, es ist nicht alles gut, wenn man jetzt einfach nur noch Schokolade kauft. Dadurch
klar
das Problem leider jetzt auch nicht gelöst. Nur? Aber natürlich, man kann einen Beitrag
natürlich leisten. Wenn ab heute alle nur noch... Genau. Die Schokolade kaufen, dann ist das in ungefähr einer Woche zu Ende.
Ja, das Problem ist nur, dass ich finde, bei diesem Produkt, nicht mal, sag mal, das gibt es ja in jeder Branche, ist es halt, dass Leute, die sich leisten können, auch bewusst sich zu ernähren, genau ja, das dann machen, ihr Gewissen quasi auch reinwaschen, ist ja auch irgendwo ihr gutes Recht. Jeder kann mit seinem Geld anfangen, was er möchte. Aber man sollte vielleicht, auch wenn man Schokolade konsumiert, trotzdem weiterhin daran denken, es ist noch nicht alles gut, nur weil ich jetzt hier die von Joko Winterscheidt heißt. Ja, ne?
Joko Winterscheidt, genau.
Schokolade nasche.
Genau,
aber also. Thomas, ich danke dir sehr für diese Schokolade und für diese.
Also, nochmal einmal zu Joko an sich. Er hat gesagt, ich bin Schokoladenfan, ich will eine günstige Tafel Schokolade auf den Markt bringen, damit am besten Schokolade an sich ein riesengroßer Markt wird, ich krieg schön viel Geld noch nebenbei. Und dann hat er halt gesagt, nö, wir machen jetzt eine faire Sache. Und dann hat er hat halt den Hintergedanken, mit seiner Berühmtheit möchte er halt auf das Thema aufmerksam machen. Und mittlerweile sieht man ja, Aldi ist mitgezogen. Das Ole kann gar nicht genug kriegen, aber
so viel gutes Gewissen auch einmal. Oh, ist das lecker.
Aber wie gesagt, das Thema muss von den Konsumenten halt beeinflusst werden, das weil von selbst wird es nicht kommen. Und man kann es ja teilweise schon sehen, dass viel mehr jetzt auch auf damals Fairtrade ist ja vor allem, da ging es ja teilweise auch ums Geld. Hier geht es ja noch mehr auch um die Produktion an sich selber, dass es halt um die Sklavenarbeit zu minimieren geht und teilweise auszumerzen. Und dass Fairtrade-Produkte ja immer mehr am Handel teilweise angenommen wurden, vor allen Dingen von den Konsumenten. Vor allen Dingen die Discounter Lidl, Aldi, die hatten alle Fairtrade-Schokolade. Und haben damit auch öffentlich in den Medien, ob es Fernsehen war, geworben. Ja, so, ich möchte auch noch einen Riegel.
Ist da nur ein so ein Ding drin, oder was?
Nein.
Da ist noch mehr drin?
Ich habe ein Probierpaket.
Da gibt es noch andere Geschmacksrichtungen?
Ja.
Wie
gesagt, aber ich habe jetzt wirklich, nachdem ich das bestellt habe, darauf geachtet, immer wenn mir Schokolade angeboten wurde, habe ich das abgelehnt.
Hast du gefragt, steht da Schokolade?
Nee, ich habe erstmal gesagt, so, du willst jetzt mal darauf achten, wie oft du wirklich so eine Schokolade essen würdest, die
also,
nicht aus...
Also ich habe mir gestern noch so einen Lindhasen reingedübelt. Hallo.
Ja. Der hätte nicht fröhlich ausgucken sollen, sondern traurig.
Ja, das wäre auch meine Idee.
Ja. Ja, ja, also natürlich, und meiner Meinung nach ist auch wirklich das der einzige Weg, dass man das entweder über die Produzenten macht.
Von uns aus.
Also entweder am Anfang der Kette, die das ganze System boykottieren, oder dass es halt von uns ausgeht, weil es ist einfach Fakt. Wenn jeder das möchte,
ja.
Dann, also wenn jeder Mensch, der Schokolade isst, das möchte, dann ist das ganze System innerhalb von 3 Tagen zu Ende.
Das ist natürlich genauso.
Weil die sind alle sofort pleite.
Das ist logisch, klar.
Es gibt viele Beispiele. Genauso ist es beim Fleisch zum Beispiel, wenn jeder Deutsche sagen würde, von jetzt, ich zahle freiwillig 2 Euro drauf, dann würde es auch
verändert werden. Ich sage es immer, ja. Leute wollen Tierwohl, kauft ab morgen alle Bio, dann sind alle konventionellen pleite. Dann gibt es nur noch Biofleisch in Deutschland. Das wäre ja gar kein Problem, aber
das ist ja auch
möchte man das Geld ja nicht ausgeben, das muss auch jeder für sich entscheiden. Meiner Meinung ist es halt, wenn man das weiß, dann ist, glaube ich, das, gerade weil das ist ja sogar billiger als Lindt-Schokolade. Mhm. Also das muss man natürlich dazu sagen, das ist ja nicht mal nur der Preis. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Lindt da so viel mehr an teuren Zutaten reinbuttert, dass die keine hohe Marge haben. Ich kann mir das nicht vorstellen.
Ja, aber es ist auf jeden Fall, man kann es ja auf jeden Fall sagen, das ist jetzt nicht was, Schokolade isst du jetzt nicht alltäglich.
Was?
Also bitte? Ich zumindest nicht. Und ich würde es mir jetzt nicht jede Woche leisten. Und
sicher ist, was ist denn in deinem Schokobrötchen drin, was du immer in der Schule mit hattest?
Das habe ich ja nicht mehr gegessen.
Ach seit 3 Wochen. Ja, okay.
Deswegen haben wir nicht ja dann ja. Schon.
Ja, es ist ja halt auch. Ich finde bei Schokolade ist halt auch so dieses Ding. Es ist halt irgendwie noch an mehr Sachen drin und dran als man. Beziehungsweise Kakao, das war ja jetzt genau. Eher das Thema dieser Folge.
Nutella.
Nutella.
Tschüssikowski-Ole.
Ich esse gar nicht.
Ja, für welch.
Ich esse ja jetzt seit 2 Wochen kein Frühstück mehr.
Wir müssen uns ja jetzt selber auch mal in die Verantwortung nehmen. Vor ein paar Folgen haben wir ja auch noch die Milka. Brotaufstrich-Alternative zu Nutella kritisiert, also gut, da.
Kritisiert?
Ja. Wir haben gelobt. Favorisiert, tut mir leid, im Vergleich zu Nutella, wobei wir damit jetzt für.
Ja, man müsste sich überlegen, wo mehr Kakao drin ist. Also man könnte ja auch einfach sagen,
das Unternehmen an sich wird ja unterstützt.
Ja, natürlich, Kakao kann sich ja jetzt nicht vermeiden, dass das zu konsumieren. Wir kaufen jetzt das, wo am wenigsten davon drin ist. Weil da hast du natürlich am wenigsten Unterstützung für diesen Markt.
Nur das war so, am Anfang meine Brüder, ach Jonas, was willst du jetzt mit dem Scheiß, fang gar nicht erst mit an.
Ja, und das ist ja der große Punkt, dass das so eigentlich bei jedem Thema, also ich sag mal, ich finde das eine super Idee, die du heute hast. Und das ist ja gängig, kommt immer wieder ein Produkt an die Oberfläche.
Klar.
Man könnte auch sagen, das ist einfach die nächste Sau, die durchs Dorf gejagt wird, aber überall anders rückt es halt wieder in den Hintergrund. Und ich sag mal, das, was deine Brüder gesagt haben, ist ja ganz natürlich so. Ja. Das ist ein Mehraufwand. Nicht jeder hat so viel Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Das muss man auch immer berücksichtigen. Aber ich finde es toll, dass du es trotzdem durchgezogen hast. Und ich freue mich auch für mich, weil ich...
Ja, okay. Ja. So, Ole, hast du denn jetzt eigentlich verstanden, wo der Bierbezug lag? Ja, hast du.
Ja, sicher, weil in Belgien der Hauptumschlagplatz ist mein...
Von Kakao und insgesamt Schokolade ist.
Ja.
Genau. Sehr gut. Ja, von mir aus wäre alles gesagt.
Und falls ihr wirklich was für die Kakaobauern tun wollt, dann kauft einfach diesen Index. Volle Pulle mit allem Kapital, was ihr habt, dann steigt dann nämlich auch der Preis.
Ja.
Hier,
gibt es einen Kakao-ETF? Hast du gerade nachgeguckt?
Ich habe ein bisschen... Nee, nicht wirklich. Aber
jeder mal in Wall Street.
Es gibt einen ETF mit den Unternehmen, die da drin sind. Aber ich glaube, da rein zu investieren, ist natürlich, dann kannst du auch den Teufel persönlich unterstützen.
Ja, aber das ist ja nochmal ein sehr, sehr guter Punkt, oder? Also mit dem Geld, was man hat, wofür man das ausgibt, ich meine, wir haben das jetzt auf der Schokoladen, auf der Produktebene an sich behandelt, was für die meisten wahrscheinlich gängig ist, aber auch diese Investment-Ebene, es ist ja auch, ich sag mal, man kann sein Geld, wenn man viel verdient.
Wie heißt der nochmal, wo die Schokolade herkommt? Also das ist ja Tony...
Tony Schokoloni.
Nee, Buchstabieren.
Steht hier drauf.
Nee, Tony's Open Chain habe ich ja schon.
Ja, also dann rede ich nochmal weiter. Es ist natürlich auch immer eine Gefahr, jetzt, ich sag mal, im direkten Konsum nachhaltige Bioprodukte zu kaufen, aber dann sein Geld schön im MSCI World angelegt haben, wo alle Unternehmen wieder drin sind. Ja. Aber ja, sprich, da wo ihr euer Geld reinsteckt, ja, die Leute machen dann halt auch das, was sie damit vorhaben. Deswegen
die haben aber
nachhaltig leider, investieren,
gerade,
wenn man
ich sehe gerade wenn einem das wichtig hier ist. Das Unternehmen, das die Schokolade macht, die haben sehr leider gerade keine Aktie am Aktienmarkt. Ja. Sonst hätte ich da vielleicht auch Investment getätigt, weil das ist, glaube ich, ein sehr großer Wachstumsmarkt und ja, man kann ja dieses Unternehmen unterstützen und da selber noch was von haben, muss man natürlich sagen. Allerdings...
Zahlen die ihre Dividende in Tafeln?
Tafeln, ja.
Also dann würde ich da all in gehen. Also, ja. Dann würde ich da wirklich alles reinhauen.
Nein, das
aber ja, jedenfalls, man muss natürlich auch beim Investieren darauf achten, dass man sich so ein bisschen auch... Weil so kann man natürlich auch seine Vision von der Welt, sag ich mal, durchsetzen. Wenn man jetzt sehr auf Nachhaltigkeit steht, kann man ja nachhaltige Unternehmen kaufen, die dann halt auch mit dem Geld, was man denen halt anvertraut, nachhaltige Sachen durchsetzen und im besten Fall natürlich auch noch eine gute Rendite für einen herausschlagen. Ja, jedenfalls, was wollte ich eigentlich sagen? Ja, man könnte ja wirklich mal als so solidarische Aktion, vielleicht finden sich da ein paar mehr, einfach diesen Kakaopreis so sehr kaufen, so ähnlich wie GameStop, dass der nach oben schnellt wie was weiß ich.
Ja.
Also das würde ich ganz schön finden, mal, dass man, so kann man das nämlich auch regeln. Man braucht nur genug Leute und vor allen Dingen genug Kapital.
Dann ab. Also Wall Street Bets ab auf Reddit.
Ich glaube, ich muss mir mal einen Reddit-Account machen.
So, jetzt wollen, glaube ich, auch mal unsere Zuschauer wissen, was wir überhaupt für ein Bier getrunken haben. Haben wir nämlich noch gar nicht erwähnt. Und zwar ist es ein belgisches Bier, das haben wir schon erwähnt. Und zwar Leffe oder, Leffe, glaube ich. Ne?
Also, das ist kein Tee. Wenn das aus Belgien kommt, dann wird das nicht so ausgesprochen.
Ja, wie heißt das? Leffe?
Keine Ahnung,
weiß es nicht. Jedenfalls, ich sag mal, jeder Deutsche wird das ähnlich entziffern, so wie wir es getan haben. Also, ich muss sagen, das Bier ist zu Recht, natürlich wegen unseres tollen Themas, in den Hintergrund gerückt, aber geschmacklich ist es auf jeden Fall erwähnenswert. Also, es hat wieder einen ganz besonderen Geschmack.
Wie schokoladenfähig ist es diesmal?
Also, ich finde sehr.
Ich auch.
Ich finde sehr.
Es weil unterstützt man, sogar noch ein
bisschen. Ja, aber man sieht, ich stehe doch an der Seite drauf vorne auf dem
Etikett. Ja, es hat wenig Herbe auf jeden Fall.
Nuances Douche de Vanille. Also es ist halt eine leichte Vanillenote da auch dabei.
Und, ja, wie wird denn die
Vanille? Ich glaube. Ja, ich hoffe gut. wahrscheinlich. Ist natürlich auch nicht so ein hoher Anteil am Produkt, aber es ist halt auch, es schmeckt gut, weil es ergänzt sich gut und es ist auch nicht ganz so herb. Also,
ja, vor allem nicht ganz so herb, guck mal unten dran, wie viel Prozent.
Ich weiß, 6,6%, also falls ihr ein Bier haben wollt, das, jetzt gehen wir mal wieder auf die alten, das mehr knallt als das handelsübliche Bier, dann könnt ihr das gerne kaufen, ist wahrscheinlich ein Tick teurer, aber es erfüllt auf jeden Fall den Zweck, wenn man den Zahlen Glauben schenken mag. Ja. Und es ist wirklich, also ich trinke das ja auch aus dem Glas hier als einziger.
Nein, und, also ich.
Achso, du hast es gerade leer. Einmal. Wenn man es so ins Licht hält, es ist wirklich eins der blondesten Biere, das ich bisher gesehen habe.
Vergleichst du das gerade mit meinen Haaren?
Ich dachte gerade, er würde jetzt von Schokoladenfarben sprechen, aber so weit
ist es. Blond ist das Bier nämlich nicht. Also man hat hier wirklich, und der Schaum, also das Bier ist wirklich auch schön aufgemacht und. Es riecht auch gut und es schmeckt auch sehr lecker.
Also wir haben heute wirklich gute Produkte hier im Stadion. Jonas, ich denke, du schließt dich da an.
Ja, auf jeden Fall. Also Leffe, oder ja, ich sag jetzt einfach mal Leffe Blond, hört sich an wie so ein Hundename, aber Leffe Blond und Jokolade, top Kombi.
Ja, also damit kommen wir auch, glaube ich, zum Ende der Folge, ein bisschen länger als sonst, aber wirklich auch zu Recht. Auch wenn wir jetzt am Ende der Folge wirklich mit wieder sehr positiven Vibes beendet haben, appellieren wir natürlich auch, und ich sag mal, wir drei haben wahrscheinlich selber am meisten hiervon mitgenommen. Ole, danke.
Das ist, unser Konsum.
Ja, unser Konsumverhalten beeinflusst das Geschehen auch in ganz anderen Ecken der Welt.
Ist übrigens ein weiteres Bier der Arnhäuser Busch Gruppe, was wir heute trinken. Und das wird in Belgien gebraut. In Löwen, ist der deutsche Name von der Stadt, Das ist auch tatsächlich der Hauptsitz von dem größten Bierbrauer der Welt. Und
ja, kommt da noch was? Sonst würde ich die Folge, so wie ich sie angefangen habe, auch eben einmal noch schließen wollen.
Ja, mit einem. Das ist auch
also, ja. Jokolade, Link findet ihr in den Shownotes, neu eingeführt bei uns. Und auch insgesamt die Open Chain Organisation verlinken wir euch auch. Genauso wie die Dokumentation Verdorben auf Netflix. Ist empfehlenswert und kann man sich sehr gut anschauen.
Ja, was ich gerade gelesen habe, also das Bier passt noch viel besser, finde ich.
Das ist diesen Milchheim angemutet.
Sehr gut.
Nein, weil ich weiß auch nicht, wie es ausgesprochen wird. Leffe bezeichnet im Prinzip eine höhere Person, die einfach nur jemanden hinterherläuft und wirklich so das macht, was es gibt. Also das ist tatsächlich ein Schimpfwort. Und ich weiß jetzt auch nicht, warum das Bier so heißt. Das steht hier auch nicht. Aber sozusagen, das heißt sowas wie Löffel. Und das ist dann natürlich wieder so wie Ohren, schreibt ihr das hinter die Löffel, das ist ja dann sozusagen so gemeint. Also ja, das habe ich jetzt eben mal ganz kurz recherchiert, aber das passt noch
besser. Also, schreibt euch diese Folge hinter die Löffel, wie Ole gerade sehr gut gesagt hat.
Schokolade und Bier.
Ja.
Das scheint zu werden.
Und ja, wir freuen uns, wenn ihr dieses Thema etwas ernst nehmt, und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.